Eine Freude, wieder heute hier stehen zu dürfen. Ein herzliches Willkommen. Und ich habe schon gemerkt, dass dieses Bild, und jetzt sehe ich es wieder, richtig schön ist. Und das letzte Mal waren alle abgelenkt von diesem Bild, was auch gut ist. Und es spiegelt auch sehr gut wider, was in der Apostelgeschichte passiert. Aber wir möchten uns heute auch auf den Text fokussieren. Lasst uns beginnen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Taschenlampe, Schuhe, eine Karte, was zu trinken, Cola vielleicht, Powerade. Und heute werden wir eine Reise sehen, die beginnt, einen Lauf sehen, der beginnt. Und wir können uns einmal vorstellen, was wir in unseren Rucksack packen würden zum Mitnehmen. Und es ist kein Sprint, es ist kein 100-Meter-Lauf, weil da brauchen wir keinen Rucksack. Es ist eher ein Langlauf, eine Wanderung, ein Hindernisparcours, vielleicht ein Waldlauf. Etwas, wo wir diesen Rucksack brauchen. Vielleicht sogar für mehrere Tage. Und wir müssen also planen, geschickt vorausdenken, was wir packen. Und wohin geht diese Reise überhaupt? Schauen wir mal, wir packen die Karte mit ein zur Orientierung. Müssen wir draußen übernachten? Oh, wir packen das Zelt mit ein. Aber ein kleines, das ganze Zeug muss ich ja mitschleppen. Ich muss alles mitschleppen? Okay, die Hälfte kommt wieder raus. Ich will ja ankommen. Wie werde ich überleben? Ich packe das Essen mit ein. Cola? Nein, etwas wirklich Gutes, was mir Power, Ausdauer, Energie gibt, ein Energieriegel. Und das Ganze muss ich wirklich durchplanen, damit ich ankomme. So einfach loslaufen, nein, das funktioniert nicht. Einfach vollpacken den Rucksack, das geht nicht. Sonst komme ich ja auf allen Vieren, wenn überhaupt, am Ziel an. Und heute sind wir in der Apostelgeschichte noch in den ersten Versen und wir sehen heute einen Startschuss für einen Lauf. Für einen Lauf, der vor 2000 Jahren begann. Und Jesu Jünger bekamen diesen Startschuss. Auch sie wurden vorbereitet. Jesus hatte sie 3 lange Jahre vorbereitet und gibt nun die letzten Anweisungen mit, bevor es knallt und der Startschuss losgeht. Und an diesem Lauf sind auch wir noch beteiligt. Die Jünger starteten mit diesem Lauf vor 2000 Jahren und heute sind wir als Gemeinde und du als Christ noch mitten drin in diesem Lauf. Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, Lukas hat für uns in den ersten Versen beschrieben, was Jesus seinen Jüngern in diesen letzten Tagen, bevor er in den Himmel ging, gesagt hat. Und Jesus stellte ganz klar sicher, was wir auch das letzte Mal gesehen haben in den ersten Versen, dass die Jünger die richtige Botschaft hatten für ihre Mission, für ihren Lauf. Sie sollten diese Botschaft sicher und sattelfest kennen. Denn auf ihrem Lauf hatten sie den Auftrag, genau diese Botschaft zu verkünden. Und Jesus suchte diese Gruppe von Männern aus, die als erstes loslaufen sollten. Das waren die Apostel. Ihnen gab er diesen Befehl und ihnen erschien er auch. Ihnen zeigte er, dass er tatsächlich, wahrhaftig und physisch auferstanden ist. Er war bei ihnen 40 Tage lang, damit sie sehen konnten, dass er da ist, damit sie die Augenzeugen für die ganze Welt werden konnten. Und er erklärte ihnen das Reich Gottes. Alle 3 Jahre lang hindurch und diese letzten Tage ganz besonders erklärte er ihnen das Reich Gottes. Er brachte das zum Abschluss. Und diese Jünger hatten nun die richtige Botschaft für diese gewaltige Mission, die Welt zu missionieren. Und sie hatten diese Botschaft endlich verstanden. Und sie hatten auch nun diesen gut gepackten Rucksack mit der richtigen Botschaft. Und wir wissen heute, dass sie ihren Auftrag gut umgesetzt haben. Sie haben was richtig gemacht. Sie haben ihren Auftrag erledigt. Und hier sind wir nun 2000 Jahre später und wir sind immer noch mit der gleichen Arbeit beschäftigt. Gott zu verkünden, Jesus zu verkünden, Jünger zu machen, diese Jünger in die Gemeinde zu versammeln, bis ans Ende der Welt, bis die Botschaft sich ausbreitet und Jesus wiederkommt. Und wir haben auch genau die gleiche Botschaft, die richtige Botschaft. Aber reicht die richtige Botschaft allein aus, um erfolgreich zu sein für diesen Auftrag? Nicht ganz. Es ist der erste Schritt und ein wichtiger Schritt. Aber die Botschaft muss ja auch irgendwie verkündet werden. Und wie um alles in der Welt haben die Jünger das geschafft, so einen großen und guten Start hinzulegen? Woher hatten sie die Energie, die Ausdauer, den Mut, dass wir heute noch die Auswirkungen ihrer Arbeit sehen? Und wir wissen auch genau, denn wir kennen die Jünger, wir sind gute Bibelleser, dass sie die Unwahrscheinlichsten für diesen Job waren. Sie waren die Kraftlosesten, ein zerstreuter Haufen. Das Einzige, was sie bis zu dem Zeitpunkt bewiesen haben, ist, dass sie untreu waren, dass sie keinen Glauben hatten, keine Ausdauer, kein Gehorsam. Und wenn Jesus etwas zu ihnen sagte, was befahl, da konnten wir sicher sein in den nächsten Versen, sie haben was anderes gemacht. Sie waren nicht unbedingt immer die Gehorsamsten. Und doch hat Christus die Jünger für diesen Auftrag, Zeugen zu sein, auserwählt. Und heute werden wir sehen, warum sie diesen auch umsetzen konnten. Nämlich die ganze Gottheit war involviert, das umzusetzen. Den Anfang, den Startschuss dieser Mission. Und der Titel für unseren Text heute, der Text aus Apostelgeschichte 1, 4 bis 12 lautet: Der Startschuss für die Märtyrer. Und wir sehen, dass die ganze Gottheit, die Dreieinigkeit involviert ist. Wir sehen erstens den ersten Punkt: Der Vater wirkt den Plan, die ersten beiden Verse, 4 bis 5. Zweitens, Gott, der Geist, gibt die Kraft. Das ist der zentrale Punkt der Predigt, 6 bis 8. Und drittens, der Sohn beendet diesen Auftrag, 9 bis 12. Und schlagt mit mir zusammen das erste Kapitel der Apostelgeschichte auf. Wir beginnen einfach mit den ersten Versen aus Kapitel 1. Wir nehmen die noch mit und gehen dann in unseren ersten Punkt ein, 4 bis 5. Also ich lese Apostelgeschichte 1 ab Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Jetzt kommen wir zu unserem Text, den ersten Punkt, die Verse 4 bis 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Wir sehen, die Jünger sind mit Jesus versammelt in Vers 4. Sie sind zusammen und das ist immer wieder, was die ganze Zeit erwähnt wird in diesem ersten Kapitel. Sie sehen ihn, sie können ihn sehen und man könnte das Wort für versammelt hier in Vers 4 auch mit zusammen essen übersetzen. Nicht, dass Jesus es notnötig hätte, mit seinem Auferstehungsleib zu essen, er konnte durch Türen gehen. Es war wichtig für die Jünger zu sehen und ihn anzufassen, dass er leibhaftig auferstanden ist. Es war wegen der Jünger. Sie mussten überzeugt werden, dass Jesus auferstanden ist. Und Jesus spricht nun zu dieser versammelten Mannschaft der Jünger. Nein, er spricht nicht nur, er gibt Befehl. Das steht ganz klar. Er befiehlt diese ganz klare Anweisung: Entfernt euch nicht von Jerusalem. Wartet auf die Verheißung. Und irgendwie, wenn wir das so ein bisschen beobachten und darüber nachdenken, ist es eine interessante Aussage. Und überhaupt eine interessante Überlegung, warum sollen sie in der Stadt bleiben? Warum sollen die überhaupt warten? Kann nicht Jesus ihnen jetzt den Geist geben? Er ist doch da. Er hat doch gerade alles gelehrt. Sie hatten doch die Botschaft bekommen. Kann er nicht jetzt einfach den Geist geben und es geht los? Warum gibt es hier kein Go? Aber offensichtlich war das nicht der Plan des Vaters. Jesus war sogar nicht einmal in der Stadt, sie waren außerhalb der Stadt, wie wir in den nächsten Versen lesen werden. Sie waren auf dem Ölberg. Es war also gar nicht vorgesehen, dass Jesus bei diesem Ereignis der Ausgießung des Geistes dabei war. Und warum das so ist, können wir aus dem ersten Kapitel beobachten. Wir sehen, dass die Jünger danach noch die Aufgabe bekamen, Judas zu ersetzen. Sie hatten ihre erste Aufgabe nach dem Startschuss ohne Jesus. Zweitens wollte Jesus wohl klar machen, dass es ihre, der Jünger, persönliche Aufgabe war. Jesus war weg, er schickt ihnen den Geist und jetzt ist es ihre Verantwortung, es ist jetzt ihr Lauf. Sie sind nicht mehr dabei bei Jesus, sie sind mitten im Auftrag. Und diese Übergabe des Staffelstabes sollte ganz klar werden. Sie bekamen die Anweisungen und dann ging Jesus weg. Und dann erst kam der Geist. Und drittens war es gut möglich, dass sie wahrscheinlich noch Zeit brauchten, sich als Team zu sortieren, sich zusammenzuschweißen. nach diesen bewegenden Ereignissen, die Kreuzigung, Verleugnung, Auferstehung, Himmelfahrt, so vieles passiert. Und das genau taten sie auch. Nach unserem Text in 1,14 sehen wir, sie waren einmütig im Gebet. Sie warteten nicht nur in Jerusalem, sie beteten zusammen und warteten auf die Verheißung. Gott, der Vater, hat also einen klaren Plan, wie er das umsetzt, eine klare Vorgehensweise. Und Jesus erinnert sie daran, worauf sie warten sollen. Und das hat er ihnen schon einige Male gesagt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie hören, oh, wirklich, den Geist bekommen wir, sondern, das hast du ja schon ein paar Mal gesagt. Sie warteten auf die Verheißung des Vaters, die er schon einige Male wiederholt hatte in seinem dreijährigen Dienst. Und die Jünger kannten diese Verheißung nur zu gut und nicht nur von Jesus, denn jeder gute Jude kannte die Verheißungen aus den Schriften und gewiss auch Hesekiel 36. Und lasst uns diese Stelle zusammen aufschlagen und notiert euch diese Stelle, die ganz wichtig ist, für uns zu verstehen, die Jünger zu verstehen. Das ist Hesekiel 36, Verse 26 bis 28. Hesekiel 36, 26 bis 28. Und diese Verse hatten die Jünger wohl im Kopf, als Christus von der Verheißung des Vaters sprach. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euer Gott sein. Das genau ist die Verheißung des Vaters, das Versprechen des neuen Bundes für das Volk Israel, dass der Geist kommen wird und in ihnen wohnen wird. Dieses Versprechen hat Gott seinem Volk Israel gegeben. Und alle Juden oder die meisten kannten wohl diese Stellen nur zu gut, wie auch Joel 3, Vers 1. Und das solltet ihr euch auch notieren, die nächste wichtige Stelle. Und ihr könnt da hingehen, ich werde es euch vorlesen, Joel 3 bis 1. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Was wussten die Jünger also? Sie wussten, dass mit der Ankunft des Messias und der Richtung des Reich Gottes und der von Gott verheißenen Rettung die Ausgießung des Geistes kommen würde. Das war für sie klar. Und das ist die Verheißung des Vaters. Und wir sehen, dass Gott jetzt dabei ist, aktiv seinen Plan voranzubringen. Er bringt in dieser Situation seinen Plan voran. Er wirkt den Plan. Und Jesus hat diese Verheißung immer wieder bekräftigt. Jesus selbst hat sogar als erster Mensch diese Verheißung empfangen. Und wissen wir auch wo? Bei Jesu Taufe natürlich. Johannes 1, 32 bis 34. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Zu Beginn von Jesu Dienst kommt der Geist auf Christus. Das heißt, Jesus ist praktisch unser Vorläufer. Die Ausgießung des Geistes fand zuallererst auf Jesus statt. Er hat die Kraft bekommen. Sein Wirken geschah auch in der Kraft des Geistes. Und Johannes war derjenige, der Christus angekündigt hatte, der mit Wasser taufte. Aber Christus selbst empfing den Geist und taufte mit dem Geist. Und nun war es die Zeit reif, dass der Geist auch auf weitere Menschen ausgegossen würde. Und Gott selbst hat diesen Plan vorangebracht. Er hat ihn vorhergesagt, er hat ihn im Alten Testament prophezeien lassen und jetzt war die Zeit, dass das umgesetzt wird. Und das wussten die Jünger ganz genau. Die Erlösungsgeschichte geht in ihre nächste Stufe. Und der Vater wirkt diesen Plan. Das waren die ersten beiden Verse. In den nächsten, die wir gesehen haben, 4 bis 5. In den nächsten drei Versen nun, die Verse 6 bis 8, geht es nun um die Kraft, die der Geist zu einem bestimmten Zweck gibt. Der Geist gibt die Kraft, Verse 6 bis 8. Und der Abschnitt geht mit einer brennenden Frage von den Jüngern los. Und sie brennt denen unter den Fingernägeln. Sie können gar nicht abwarten, endlich Jesus diese Frage zu stellen. Lasst uns die Verse lesen, 6 bis 8. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und wieder, wie wir sehen, spricht der Text hier von Zusammenkommen. Die Jünger und Jesus waren zusammen und der Text macht immer und immer wieder deutlich, die Jünger haben ihn gesehen. Es ist sicher, sie sind Augenzeugen. Aber nun zu der Frage: Herr, stellst du für uns, für Israel, das Reich wieder her? Und man könnte sich, wie viele jetzt auf die Jünger stürzen und sagen: Boah, sind die aber stolz. Denen geht es ja nur um das Reich und sie wollen ja nur regieren. Aber die Frage ist eigentlich vielmehr eine logische Frage, wenn wir an die Texte zurückdenken, die sie im Kopf hatten. Das waren Verheißungen, die sie bekommen hatten. Und wir müssen verstehen, dass die ganze Nation Israel auf diesen Zeitpunkt gewartet hatte. Sie waren unter den Römern, unter der Unterdrückung und sie haben darauf gewartet. Und natürlich waren sie begeistert vom Reich Gottes. Sie waren begeistert und Jesus hat ihnen das alles gesagt und sie wussten, gleich bald kommt das. Das irdische Reich soll doch kommen. Und das Volk hatte den Messias gesehen, es hatte ihn gefeiert, es hatte darauf gewartet, dass Jesus nun nach Jerusalem geht, in den Tempel geht und sich da hinsetzt auf den Thron. Aber das ist nicht passiert. Christus ist sogar gestorben. Die Hoffnung für die Israeliten war auf einmal dahin. Sie dachten, er sei der Richtige und waren super enttäuscht, dass er nicht mehr da war. Aber wer wusste, dass der Messias der Richtige ist? Die Jünger wussten das. Er ist auferstanden. Er kommt zurück. Er wird wirklich das umsetzen, was er gepredigt hat. Aber irgendwie ist alles still noch. Soll nicht das Reich kommen? Soll nicht der große Tag des Herrn kommen? Soll der Mond sich nicht verfinstern und dann wird sich jemand auf den Thron setzen? Jesus macht gar nicht den Anschein, dass er das tun wird. Und vielleicht denkst du: Oh ja, ich weiß, das Reich Gottes ist ja geistlich gemeint. Das meint Jesus. Und das Reich Gottes ist auch geistlich in einer Form. Das Reich Gottes herrscht in den Herzen von allen Gläubigen, zu der Zeit und zu jener Zeit. Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns und herrscht in den Herzen. Aber das ist nicht, wovon die Jünger hier reden. Sie reden nicht von diesem geistlichen Teil des Reiches Gottes. Lasst uns deswegen lesen, was die Jünger vor Augen hatten. Und wir gehen nochmal zurück zu der Stelle, die ihr euch notiert habt, aus Joel 3, 1 bis 5. Und wir lesen die Verse ein bisschen weiter. Und im ersten Vers wird der Geist ausgegossen und wir werden Visionen sehen. Selbst über die Knechte und Mägde, Vers 2, werde ich in den Tagen meinen Geist ausgießen. Joel 3, 1 bis 5. Und jetzt 3, was die Jünger vor Augen hatten. Das war ein Bibeltext, sie waren biblisch, sie haben biblisch gedacht. Vers 3. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr versprochen hat und unter den Übriggebliebenen, die der Herr berufen wird. Das hatten die Jünger vor Augen. Warum tust du das nicht, Jesus? Sie hatten auch Daniel 7,27 im Kopf und ich lese das für euch vor. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und jetzt stehen hier die Jünger außerhalb von Jerusalem und bekommen die Aussage: Geht nach Jerusalem und wartet. Hat Jesus nicht Joel gelesen? Ist das nicht das, was er beginnt, der Geist kommt? Und wir vermuten, dass es dieses, und das wissen wir, dass es das tausendjährige Reich gemeint ist. Aber das wird erst Johannes in Offenbarung prophezeien, wenn er die Vision von Jesus bekommt. Dass Israel von seinen Feinden gerettet wird, wiederhergestellt wird, die Welt dominiert, der Thron des Davids bestiegen wird, das soll alles kommen. Deswegen lasst uns mal Jesus nachfragen, wieso passiert hier nichts? Und sie glaubten an dieses tatsächliche, physische Reich für Israel hier auf der Erde, das von Jerusalem aus regiert wird. Und Jesus widerspricht ihnen nicht. Er sagt ihnen nicht, nein, es kommt nicht. Er sagt auch nicht, oh, es ist geistlich, es geht auf die Gemeinde über. Er widerspricht ihnen nicht. Und wir kennen wohl die Antwort. Dieses Reich wird ja kommen im tausendjährigen Reich. Aber für die Jünger war es noch ein Geheimnis. Und der Zeitpunkt ist für uns da auch ein Geheimnis. Wir wissen nicht, wann dieses Reich anfängt. Aber erstmal können wir die Frage der Jünger beantworten. Nein, liebe Jünger, das Reich kommt noch nicht. Versteht das doch. Das physische Reich kommt noch nicht. Ist das die Antwort, die Jesus ihnen gibt? Das wäre meine Antwort. Nein, lass mich hier aufschlagen. Ich werde es dir zeigen, was sagt Jesus ihnen. Und wenn Jesus Antworten gibt, die wir überhaupt nicht verstehen, dann sollten wir die dreimal lesen und gut zuhören. Und lasst uns Jesu Herz folgen und hören, was er zu ihnen sagt. Stattdessen, dass er ihnen den Zeitpunkt gibt, sagt er ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner Vollmacht festgelegt hat. Und Jesus lenkt den Fokus weg davon. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf eine andere Sache, die ihm wichtig ist. Weg von dem, was unwesentlich für ihren Auftrag ist, hin zu dem, was wichtig und ausschlaggebend für sie zu dem Zeitpunkt ist. Und Jesus bekräftigt, seid gewiss, das liegt beim Vater. Er weiß Bescheid darüber, in seiner Vollmacht, in seiner Autorität hat er das festgelegt. Die Info ist gut bei ihm aufgehoben und nach seinem Willen wird er entscheiden, wann das kommen wird. Gott ist weise, der Vater ist weise und wird alles zur richtigen Zeit geben. Es ist Gottes Sache, nicht deine Sache. Und es ist nicht gut für uns Menschen zu wissen, wann das Reich kommt, wann Christus kommt. Sage mir bitte nicht meinen Todestag, sonst werde ich verrückt hier. Es würde mich ruinieren. Ich könnte nicht mehr ruhig schlafen oder ich würde einfach nur rumliegen, weil ich wüsste, ich muss nur noch diese Zeit abwarten und dann ist es gut. Und Christus möchte, dass wir ihn jeden Tag erwarten. Das formuliert Paulus für uns so. Er greift diesen gleichen Text nochmal auf in 1. Thessalonicher 5, 1-6 und führt es für uns aus. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, 1. Thessalonicher 5, 1-6, was die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Und weiter in Vers 4, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Und Vers 6, also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Jede Generation, die Jünger und auch wir, sollen so leben und Christus erwarten, als könnte er jederzeit wiederkommen. In 5 Minuten, gleich, morgen. Jesus kommt wieder und deswegen sollen wir unseren Auftrag leben. Wir leben dieser ständigen Erwartung, nicht in der Angst, oh, Christus kommt, der Tag des Herrn kommt, sondern wir leben in der Erwartung und wir freuen uns auf Christus und wir wissen, dass wir den Auftrag bis dahin leben sollen. Lassen wir uns deshalb viel mehr von Jesus lenken, von seiner Antwort hier. Und deswegen schauen wir in den Text, was er denn jetzt sagt, Vers 8. Aber stattdessen, was viel besser ist, als den Zeitpunkt zu wissen, ihr werdet die Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Zeitpunkt ist unwichtig für die Jünger, für uns. Was ist also wichtig? Was wird sicher passieren? Was können die Jünger sicher wissen? Und die Betonung diesen beiden Versen liegt auf werdet. Ihr werdet den Geist bekommen. Ihr werdet Zeugen sein. Nicht ihr solltet Zeugen sein, nicht eine Aufforderung, eine Feststellung von Tatsachen. Der Geist wird gegeben, die Kraft wird kommen. Und das lenkt den Fokus weg von dem Zeitpunkt hin auf ihren Auftrag. Und der Geist gibt ihnen die Kraft, diesen Auftrag zu leben, dass sie Zeugen sein sollen. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, diesen Auftrag auszuleben. Dieses große Unterfangen des Missionsauftrages, dass das überhaupt geschehen kann. Diese Aufgabe ist zu groß, zu gewaltig, zu anspruchsvoll, als dass sie einfach nur mit menschlicher Kraft passieren kann. Nur durch die Kraft des Geistes können wir Zeugen für Christus sein. Und übrigens ist die Kraft auch an diesen Auftrag gebunden. Sie ist nur für diesen Auftrag gegeben. Und vielleicht kennen einige von euch diesen Ausdruck, May the force be with you. Möge die Kraft mit dir sein. Und manchmal haben wir den Eindruck, oder verhalten wir uns so, als wenn wir den Geist haben und wir gehen rum und wir können ihn einsetzen, wo wir wollen, zu dem Zeitpunkt, wo wir wollen. Und oft sprechen wir so über diese Kraft in mir, die ich rumtrage und ich einsetzen kann, wann ich möchte und wann ich will. Aber diese Kraft, dieser Geist ist an diesen Auftrag gebunden. Der Auftrag, Zeuge für Christus zu sein. Du hast nicht einfach diese Kraft erhalten, alles Mögliche zu tun, nur weil Christus in dir lebt. Du hast die Kraft des Geistes bekommen, um von Christus zu zeugen. Und übrigens ist die Kraft auch an eine Person gebunden. Und diese Person sind nicht wir. Du bist nicht die Person, sondern die Kraft ist an die Person des Geistes gebunden. Diese Person wohnt in dir. Der Geist hat einen Willen, der Geist hat eine Mission und er handelt nach dieser Mission. Er gibt dir die Kraft innerhalb dieser Mission, auf dieses Ziel hin. Er gibt dir nicht die Kraft für alles Mögliche, was du dir wünschst, sondern er handelt nach seinem Willen, den er von Gott erhalten hat. Und jetzt kommen wir endlich zu der Frage, die sich einige von euch wohl gestellt haben. Warum heißt die Predigt der Startschuss für Märtyrer? Nun, Startschuss sollte jetzt klar sein, es geht los mit den Jüngern, aber wieso Märtyrer? Wo hat Arthur das im Text gefunden? Steht hier ja gar nicht. Christus hat seine Jünger mit der richtigen Botschaft betraut und verheißt nun die richtige Kraft und den Geist. Und jetzt können sie loslegen. Aber warum Märtyrer? Und die Frage, und ihr könnt in Vers 8 reinschauen, und ein Wort davon heißt Märtyrer. Und das ist das Wort Zeugen. Vers 8, Zeuge. Zeugen sind Menschen, die die Wahrheit über Christus weitersagen. Und das griechische Wort für Zeuge ist Martys. Und dieses Wort bedeutet natürlich richtig übersetzt Zeuge. Aber dieses Wort hat sich über die Zeit dahin entwickelt, dass wir das Wort Märtyrer daraus gemacht haben, weil so viele Zeugen für diesen Auftrag gestorben sind. Und das ist etwas, was Christus seinen Nachfolgern verheißt. Leid und Tod. Und das ist auch den Jüngern widerfahren. Sie haben sich für diesen Auftrag hingegeben. Sie sind getötet worden. Sie waren solche starken Zeugen in der Kraft des Geistes, dass es für sie bis in den Tod ging. Von Versagern und Feiglingen hin zu Märtyrern, zu starken Christus bezeugenden Christen, zu mutigen Zeugen. Und unser Text heute ist dieser Startschuss für diese Märtyrer. Sie haben da gestartet und sie werden den Geist empfangen und sie werden Zeugen sein. Sie werden Märtyrer sein. Die Frage für dich ist, ist dieser Text jetzt nur auf die Jünger begrenzt? Christus spricht ja jetzt nicht zu mir, sondern nur zu den Jüngern. Dann ist der Startschuss für sie, aber auch natürlich für uns als Gemeinde, für die ganze Gemeinde, für den Leib Christi. Sie bekamen den Geist als Erste, aber seitdem bekommt jeder Gläubige den Geist. Laut 1. Korinther 12, 13 sind wir mit eingeschlossen, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wir haben auch diese Kraft bekommen. Die Kraft des Geistes, der Geist, der in uns wirkt, er wirkt, dass wir Zeugen sind. Hast du Christus angenommen? Dann hast du logischerweise seinen Geist. Und rate mal, was dieser Geist in dir wirken möchte. Dass du ein Zeuge bist, ein Märtyrer. Die Frage heute ist vielmehr, bist du dir dessen bewusst und bist du treu in dieser Aufgabe? Bist du ein treuer oder untreuer Zeuge? Und Paulus sagt für uns, für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Bist du so ein leidenschaftlicher Zeuge, dass Sterben ein Gewinn für dich ist? Und jeder von uns hat persönlich diesen Auftrag bekommen. Und jeder setzt ihn um, da wo er ist. Für mich heißt das wahrscheinlich hier vorne stehen und Christus zu predigen. Für dich bedeutet es, Arbeitskollegen zu erreichen. Nachbarn zu erreichen, deine Familie zu erreichen. Für die anderen bedeutet es Kindererziehung, jahrelang bezeugen und bezeugen und bezeugen. Sei ein Zeuge für deine Kinder und der Geist gibt dir die Kraft dafür. Nicht vielleicht, sondern er wird sie geben, weil es sein Auftrag ist. Und wir als Gemeinde haben auch diesen klaren Auftrag bekommen, Zeugen zu sein. Und wir als Ecksteingemeinde existieren nicht einfach nur für uns selbst. Wir sind nicht zum Selbstzweck hier, nur für uns. Wir sind nicht einfach nur zufrieden in uns selbst. Wir sind auch kein großer oder kleiner, schöner, gemütlicher, kuscheliger, wohliger Hauskreis. Und wir genießen diese Dinge, aber wir sind der Leib Christi, der den Auftrag hat, der den Geist hat, Menschen zu erreichen, Jünger zu machen. Und wir möchten jeden erreichen, der hier reinkommt, mit dem Evangelium, unser Umfeld und noch viel weiter. Und wir stehen, jeder einzelne von uns, in einer Reihe von Zeugen und Märtyrern seit 2000 Jahren. Und wir stehen in dieser Reihe und warten und tun unseren Auftrag, bis Christus wiederkommt. Und das ist auch der letzte Punkt dieser Predigt, dass Christus wiederkommt. Und das sind die Verse 9 bis 12. Und ich habe es so benannt, der Sohn beendet den Auftrag. Und das ist der dritte Punkt. Das sind die Verse 9 bis 12. Ich lese die Verse 9 bis 12 vor aus Apostelgeschichte 1. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der weg von euch in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie er hinaufgefahren ist, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und Vers 12 habe ich noch mitgenommen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und diese Verse beschreiben zwar die Himmelfahrt Jesu, aber die Bedeutung und die Aussage ist eine andere. Die Bedeutung ist, dass er wiederkommen wird. Die Himmelfahrt wird beschrieben und die Bedeutung ist, er ist hochgegangen, aber gleich stehen zwei Engel da und sagen ihnen, er kommt zurück. Und lass uns die Verse einmal einzeln durchgehen. Und was hier auffällt, ist wieder einmal in den Versen 9 bis 11, was fünfmal vorkommt. Und das ist ihre Blicke, das ist ein Verb übrigens, ihre Augen, ihre tatsächlichen Augen. Und sie schauten zum Himmel, sie schauten gespannt und sie sehen, dass er hinauf zum Himmel geht. Und sie sehen auf den Himmel, fünfmal ist die Betonung darauf und wird wiederholt, sie sehen das. Dieses Ereignis ist sicher, sie sehen, dass Christus weg ist. Er war hier, das haben wir gesehen, wir haben Gemeinschaft gehabt, er ist in den Himmel aufgefahren. Und genauso sicher, wie er auffahren wird, wie ihr ihn gesehen habt, so wird er zurückkommen. So sicher, wie ihr es gesehen habt, so sicher kommt er auch zurück. Und wie auch bei der Auferstehung aus dem Grab sehen wir, dass Gott aktiv ist. Christus ist nicht selbst auferstanden. Er wurde durch die Kraft des Geistes von Gott auferweckt. Und auch hier in unserem Text, schaut rein, er wird emporgehoben. Gott hebt Christus empor. Eine Wolke nimmt ihm auf, ein Hinweis auf diese göttliche Herrlichkeit. Ein wundervolles Ereignis. Und so stehen die Jünger da und starren auf den Himmel. Aber was tut Gott jetzt? Er schickt ihnen gleich zwei Botschafter, damit sie nicht da stehen bleiben und dieses wundervolle Ereignis bis zum Ende genießen und den Auftrag vergessen. Ah, Jesus ist weg. Nee. Sofort stehen zwei Männer da, zwei Engel, und sie sprechen sie ganz liebevoll an. Männer von Galiläa, man könnte fast meinen, sie sagen, oh, Gentlemen, hört mal zu, ihr seht Christus auffahren, aber genauso kommt er doch zurück. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, und einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist, sagt Jesus in Offenbarung. Das ist, was Jesus in dieser Vision sagt. Er kommt zurück, um das Königreich aufzurichten, um all die Verheißungen zu erfüllen, auf die Jünger auch gewartet haben, auf die Nation Israel auch noch wartet. Er kommt, um den Lohn zu bringen, um jeden zu vergelten. Die Werke werden dann geprüft. Ob sie wie Stroh verbrennen, ob sie wie Gold und Edelsteine bestehen, Und möchtest du und ich auch von Christus hören, wenn er wiederkommt, gut gemacht, du treuer Diener. Und wann kommt Jesus nun wieder? Das sagen die Engel uns hier auch nicht. Und das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist das nächste Ereignis in der Weltgeschichte, in der Heilsgeschichte. Und das ist die Entrückung der Gemeinde. Und Christus kommt, um uns zu holen, seine Gemeinde zu holen. Aber das ist wohl nicht das Ereignis, was hier gemeint ist. Denn wir wissen, laut 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17, werden die Toten und Lebenden Christen in den Wolken von Christus empfangen genommen. Aber Christus kommt nicht auf die Erde. Erst gegen Ende der Endzeit, nach den letzten 7 Jahren auf der Erde, kommt Christus wieder. Und warum wissen wir das so genau? Deswegen habe ich Vers 12 mit reingenommen. Wo befinden sich die Jünger? Sie befinden sich nicht in Jerusalem, sondern auf dem Ölberg. Und das ist das Ereignis, wo Christus wiederkommen wird. Und Sacharja 14,4 sagt uns das, und ich lese uns das vor. Der Ölberg wird auch die Stätte sein, auf der seine Füße stehen werden, wenn er zur Rettung des bedrängten Überrechts von Israel und zur Vernichtung seiner Feinde erscheinen wird. Also kriegen wir hier den Ausblick, ihr habt den Auftrag, ihr habt die Kraft bekommen und ich werde wiederkommen, um das zu beenden. Das heißt, sie wissen alles, was sie brauchen. Und sie bekommen diese Hoffnung, dass Christus weg ist und dass es jetzt ihre Aufgabe ist, aber jetzt sind sie dran und er kommt wieder. Und noch ein wichtiger Punkt aus Vers 12, den ich noch mitnehmen wollte, den ich beim Beobachten ganz interessant war, und das ist, dass die Jünger auch endlich mal gehorsam sind. Sie tun, was Christus ihnen sagt. Schaut mal rein. Und ich meine nicht, dass sie nur maximal die maximal erlaubte Strecke, diesen Sabbatweg am Sabbat gehen durften, da waren sie auch gehorsam. Aber sie haben getan, was Christus ihnen gesagt hat. Sie sind nach Jerusalem zurückgegangen. Das soll auch die Anwendung für uns sein. Wir sollen glauben, was Christus sagt und auch das tun, was er uns sagt. Und wir haben heute diesen Startschuss für die Märtyrer gesehen, dass der Vater den Plan weckt, der Geist die Kraft gibt und der Sohn diesen Auftrag beenden wird. Und er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und deswegen auch für uns heute, deswegen leben wir diesen Auftrag aus, Zeugen für Christus zu sein. Wir sind auch Märtyrer, die alles im Leben für diesen Auftrag geben. Doch gleichzeitig musst du auch wissen, dass dieser Auftrag viel zu groß für dich ist. Aber du hast jemanden in dir, der in dir lebt, der in dir Wohnung genommen hat. Das ist der Geist, der Heilige Geist. Er gibt dir die Kraft, dieser Zeuge zu sein. Und wir werden jetzt die Predigt zum Abschluss bringen und das Musikteam kann schon mal nach vorne kommen. Und wir gehen zurück zu unserer Eingangsillustration. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Was nimmst du mit? Was packst du in diesen Rucksack für deinen Lauf? Für den Lauf eines Zeugen, eines Märtyrers? Was packst du in den Rucksack jetzt mit ein? Packst du den Rucksack voll mit Zeug, mit Lüsten, Verlangen, Begierden, mit all diesem irdischen Kram? Und dieser Rucksack ist mittlerweile so schwer geworden, dass du gar nicht mehr auf dem Weg bist. Wo stehst du heute eigentlich? Wo bist du gelandet? Gibt es etwas in deinem Rucksack, schau mal rein, was dir Energie gibt, weiterzugehen. Hol die Cola raus. Hast du etwas eingepackt in deinem Leben, was dir Energie gibt für deinen Lauf? Wenn du reinschaust und nichts ist drin, was diesem dient, dann musst du es wohl loswerden. Schmeiß es raus. Und um unseren Jüngerschaftsauftrag zu leben, brauchen wir die Kraft des Geistes, aber wir brauchen auch die Gnade des Kreuzes. Komme jetzt vor das Kreuz, um rechtzeitige Hilfe zu erlangen. Christus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Dann ist er auferstanden, damit du in ihm leben kannst. Damit du nicht mehr dich selbst lebst, deinen Rucksack selbst vollpackst, sondern ihn lebst, seinen Auftrag lebst, Zeuge und Märtyrer zu sein. Und du kannst dieses Zeugnis sein. Und manchmal denken wir, heute nicht, ich fühle mich heute nicht so. Irgendwie spüre ich den Geist heute nicht so stark. Heute nicht. Aber bist du in Christus, so lebt der Geist in dir. Wie war Vers 8? Ihr werdet den Geist empfangen. Ihr werdet die Kraft empfangen. Nicht, wenn ihr euch danach fühlt, wenn ihr rausgeht, zeitweise, ihr habt es und der Geist wirkt in dir für seinen Auftrag, Zeuge zu sein. Und besinne dich auf diese feststehenden Wahrheiten. Und lasst uns nun zusammen aufstehen, bevor ich bete. Wir können aufstehen. Und Lilly fängt schon mal an, uns ein paar Takte zu spielen. Und ich werde uns drei wichtige Verse vorlesen, die uns daran erinnern sollen, wie der Heilige Geist in uns wirkt, was seine Aufgabe ist. Und lasst uns auf diese Wahrheiten besinnen, die uns Mut geben, weiterzugehen, uns auszurichten und den Rucksack leer zu machen und die wichtigen Dinge einzupacken. Jesus spricht in Markus 13,11 zu uns. Und wenn sie euch hinführen und euch überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. In Apostelgeschichte 6,9-10 steht über Stephanus, der Märtyrer geworden ist, der für seinen Glauben getötet wurde. Und über ihn steht: Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. In 1. Timotheus 1,7 spricht Paulus zu uns: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Unser Gott und Vater, wir beten zu dir. Wir danken dir für den Auftrag, den du den Jüngern gegeben hast. Und dieser Auftrag hat uns erreicht, er wurde ausgeführt, sodass wir selbst von dir erfahren haben, dass wir wiedergeboren wurden durch dein Blut. Und wir danken dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, für uns gestorben bist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Und wir sind hier nicht alleine, du hast uns den Geist gegeben. Wir dürfen Anteil an der Dreieinigkeit haben und wir dürfen die Kraft haben für das, was du uns hier aufgetragen hast. Und wir möchten heute unser Leben anschauen und prüfen, ob wir diesen Auftrag leben und auch als Gemeinde. Und das ist unser Auftrag, das Wichtige. Alles andere, alles, was passiert um uns herum, ob es politisch, wirtschaftlich sei, das ist sekundär. Unser primärer Auftrag ist, dass wir Zeugen sind und wir möchten das tun und wir brauchen deine Kraft dafür. Amen.